Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auch die letzte Hürde ist genommen. Der Bundesrat hat heute das Finanzpaket von Union und SPD gebilligt und damit auch den Grundgesetzänderungen zugestimmt. Dabei geht es um eine Lockerung der in der Verfassung festgeschriebenen Schuldenbremse. Für die Verteidigung sind nun neue Milliardenkredite erlaubt. Für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz gibt es 500 Milliarden Euro extra. Ein Fünftel davon bekommen die Bundesländer. Die können künftig zudem wieder eigenständig neue Schulden machen.
Marode Brücken wie hier südlich von Halle in Sachsen-Anhalt. Die Stahlteile korrodiert, die Brücke nur noch eingeschränkt befahrbar. 100 Milliarden Euro sind nun für den Investitionsbedarf in den Ländern reserviert. Dazu Ausgaben zur Bekämpfung des Klimawandels und praktisch unbegrenzt Schulden für Verteidigung und Sicherheit. Nachdenkliche Töne auch deswegen im Bundesrat. Zustimmung mit Bauchschmerzen.
Es ist nun einmal eine Tatsache, dass die Politik immer wieder in Versuchung kommt, über ihre Verhältnisse zu leben. Konsum, der heute durch Schulden finanziert wird, schränkt morgen die Gestaltungsspielräume der zukünftigen Generationen ein.
Dennoch, 12 der 16 Länder stimmen für die Milliardenschulden in einer, wie viele meinen, historischen Entscheidung. Auch Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Dort regiert die Linke mit, die im Bundestag gegen die Grundgesetzänderung votiert hatte. Entscheidend aus Ländersicht, dass das Geld schnell ausgegeben werden kann.
Denn das Geld nützt nichts, wenn wir das nicht zügig, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Straße kriegen.
Also wenn wir das mit den gleichen Strukturen wie jetzt machen, dann ist in 12 Jahren nichts ausgegeben, weil wir da immer noch im 13. Einspruchsverfahren sind.
Länder mit FDP- oder BSW-Beteiligung haben sich enthalten. Sachsen-Anhalt und Brandenburg, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Wie die Milliarden in Infrastruktur im Detail investiert werden sollen, muss noch in Einzelgesetzen festgelegt werden. Wenn Bundespräsident Steinmeier die Grundgesetzänderung formal bestätigt hat, voraussichtlich kommende Woche.
Marode Straßen, Brücken, Schienen. Mit dem Infrastrukturpaket soll unter anderem deren Sanierung finanziert werden. Eine Zukunftsaufgabe, für die sich der Staat in einem bisher nicht gekannten Maße verschuldet, mit 500 Milliarden Euro. Das entspricht etwa 6.000 Euro pro Bundesbürger. Die Schulden dann irgendwann wieder abzutragen, das wird auch eine Aufgabe für die jüngere Generation sein. Von ihr wird das Milliardenpaket deshalb mit gemischten Gefühlen gesehen.
Seit 2 Jahren ist er Geschäftsführer des Familienbetriebs. Für 300 Mitarbeiter und 100 Lkw ist Marc-Philipp Bode in seiner Spedition in Lübeck verantwortlich. Sie sind europaweit unterwegs. Löchrige Straßen und Brücken plus zu viel Bürokratie machen auch ihm schon lange zu schaffen. Und doch schlagen beim Thema Sonderschulden 2 Herzen in der Brust des 32-Jährigen.
Einerseits als Unternehmer ist die Planungssicherheit sehr, sehr wichtig für uns und darauf fußen unsere Investitionen. Wir sind immer bereit, ins Risiko zu gehen, aber auch das hat alles hat Grenzen. Und klar, mich als junger Mensch umtreibt es auch. Ne? Wie stellen wir uns für die Zukunft da auf und wie finanzieren wir unsere Haushalte auch in der Zukunft weiter?
Ilias Görth und Renke Dören sind Landesschülersprecher in Schleswig-Holstein. Zusammen vertreten sie 180.000 Schülerinnen und Schüler.
Positiv ist auf jeden Fall, dass wir auch aus Schülersicht bessere Straßen bekommen, bessere Schienen bekommen, damit auch im Flächenland Schleswig-Holstein Schüler gut zur Schule kommen.
Wenn wir jetzt nicht investieren, dann müssen wir später mehr bezahlen, als wir jetzt bezahlen müssten. Das heißt, wenn wir jetzt die Schulden aufnehmen und es jetzt bezahlen, haben wir im Endeffekt vielleicht sogar Geld gespart, weil wir ja das Geld nicht später zu einem viel, viel höheren Preis, also uns leihen müssen oder Ausgaben tätigen müssen, in Schulen sanieren müssen.
Die Investitionen könnten zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, vorhandene sichern. Nur hoffen junge Unternehmer wie Marc-Philipp Bode, dass seine und die nachfolgenden Generationen den Schuldenberg bewältigen können.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat 11 Milliarden Euro zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine bewilligt. 3 Milliarden Euro davon sollen dieses Jahr fließen, 8 Milliarden in den folgenden 4 Jahren. Die Ampelregierung hatte lange darüber gestritten, wie die Ukraine-Hilfe finanziert werden soll. Das Finanzpaket von Union und SPD hat jetzt den Weg dafür freigemacht. In der Türkei dauern die Proteste nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu an. In mehreren Städten demonstrierten Tausende für seine Freilassung und gegen Präsident Erdogan. İmamoğlu sollte am Wochenende Präsidentschaftskandidat der wichtigsten Oppositionspartei werden. Er gilt als aussichtsreichster Herausforderer von Erdogan. Der bezeichnete die Demonstrationen als Straßenterror.
Tayyip tritt zurück, rufen diese Studierenden in Istanbul heute. Es ist Tag 3 der Festnahme von Ekrem İmamoğlu. Einige hier tragen Masken zum Schutz vor Strafverfolgung. Noch immer herrscht Versammlungsverbot. Doch die Wut ist bei vielen größer als die Angst. Wir kämpfen alle gemeinsam gegen diese Gesetzlosigkeit. Es kann doch am Ende jeden treffen. Wir fordern ein demokratisches, ein lebenswertes und vor allem ein freies Land. Beinahe zeitgleich spricht wenige Kilometer entfernt Staatspräsident Erdogan. Ihm wird vorgeworfen, İmamoğlu als seinen größten Konkurrenten aus dem Weg räumen zu wollen. Erdogan streitet das ab und warnt die Demonstrierenden. Ich sage es ganz deutlich. Die Straße, auf die die CHP-Führung euch ruft, vergesst das nicht, ist eine Sackgasse. Solche Drohungen kennt man hier gut. In Diyarbakir, der kurdischen Hochburg, wurden Kundgebungen schon oft verboten. Heute allerdings feiern Zehntausende das Nevros-Fest, den Beginn des Frühlings. Aktuell laufen Gespräche über einen möglichen Frieden zwischen der verbotenen PKK und dem türkischen Staat. Hier solidarisiert man sich mit İmamoğlu, denn viele Politiker der kurdischen DEM-Partei wurden in der Vergangenheit ebenfalls angeklagt. Wir fordern, dass Ekrem İmamoğlu so schnell wie möglich freikommt. Wir sprechen aktuell über einen gesellschaftlichen Frieden in der Türkei. Aber die Regierung schadet mit ihrem Verhalten dem gesamten Prozess. Am Abend versammeln sich auch vor dem Istanbuler Rathaus wieder tausende Menschen. Morgen soll İmamoğlu einem Haftrichter vorgeführt werden. Dann wird klar, ob er freigelassen wird oder in U-Haft muss.
Mehr zur Lage in der Türkei und ein ausführliches Interview mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Partei von İmamoğlu finden Sie auf tagesschau.de. Es solle zum Wohl der Schulkinder sein. US-Präsident Trump hat in einer ungewöhnlichen Zeremonie umgeben von Schülern ein Dekret zur Zerschlagung des Bildungsministeriums unterzeichnet. Der Erlass sieht vor, dass in Zukunft die Schulpolitik fast vollständig den Bundesstaaten überlassen wird.
Soll ich das jetzt wirklich unterschreiben? Fragt Trump ein paar Schulkinder, die die Kulisse für seine Inszenierung bilden, und entscheidet per Dekret die Aushöhlung des Bildungsministeriums. Förderprogramme, die bislang von dort gesteuert werden, sollen künftig von anderen Ministerien abgewickelt werden. Ich habe beschlossen, dass die Behörde für kleine und mittelständische Unternehmen sich künftig um Studentendarlehen kümmern wird. Und das Gesundheitsministerium ist für die Ernährungsprogramme und Sonderprojekte an öffentlichen Schulen verantwortlich. Für den Inhalt des Lehrplans sind die Bundesstaaten zuständig, ähnlich wie in Deutschland die Bundesländer. Das Bildungsministerium finanzierte aber bislang etwa 13% der Förderprogramme an Schulen in sozialen Brennpunkten, etwa bei Ausstattung oder Schulessen. Es wurde 1979 unter Präsident Carter gegründet. Den Republikanern war es schon immer ein Dorn im Auge. Die Finanzierung des Bildungsministeriums ist jetzt damit verknüpft, woke Ideen, also übermäßige politische Korrektheit, den Schülern und Eltern aufzuzwingen. In vielen Staaten, wie hier in Colorado, gehen Schüler und Lehrer auf die Straße, weil sie fürchten, künftig benachteiligt zu werden. Es wird auf jeden Fall unverhältnismäßig viele schwarze Schüler und andere Minderheiten treffen. Die Hälfte der mehr als 4000 Ministeriumsmitarbeiter wurde bereits entlassen. Um die Behörde komplett aufzulösen, bräuchte Trump die Zustimmung des Kongress.
Die Aushöhlung des Bildungsministeriums bis zur Handlungsunfähigkeit. Nur ein Beispiel von vielen. Es ist die neue Methode Trump. Per Dekret regieren, schnell und hart umsetzen und erst dann gucken, was davon juristisch durchsetzbar ist.
Die Gletscher der Hochgebirge rund um die Welt schmelzen schneller denn je. Zu diesem Ergebnis kommt ein UN-Bericht zum heutigen ersten Weltgletschertag. Die Forscher warnen vor den Auswirkungen auf das künftige Leben der Menschen. Mit den Eismassen gehen riesige Trinkwasserspeicher verloren. Zudem drohen Flutkatastrophen. In den Alpen ist die Gletscherschmelze besonders plastisch. In der Schweiz liegt auf fast 3500 Metern Höhe die Forschungsstation Jungfraujoch am Aletschgletscher. Dort beschäftigten sich Wissenschaftler mit den Folgen der Erderwärmung auf die Gletscher.
Arbeitsplatz mit Aussicht in den Schweizer Alpen. Sonja Stöckli und Thomas Furter beobachten in der Forschungsstation Jungfraujoch unter anderem das Wetter. Zu ihren Füßen der aktuell schneebedeckte Aletschgletscher. Weil es immer wärmer wird, schmilzt der seit Jahren rasant.
Es macht mich wütend, dass wir nur so egoistisch denken und nicht mehr fähig sind, auch für zukünftige Generationen Verantwortung zu tragen.
Man weiß, dass es sich sehr schnell verändert. Und trotzdem schaut jeder für sich.
Forschende warnen, wird der Anstieg der Erderwärmung nicht auf mindestens 2 Grad begrenzt, gibt es Ende des Jahrhunderts in der Schweiz praktisch keine Gletscher mehr. Der Aletschgletscher ist der größte und längste Gletscher der Alpen. Er ist mehr als 22 Kilometer lang, noch, denn auch er schmilzt rasend schnell. Allein im Jahr 2022 hat er 6 Meter an Höhe verloren. Und auch Laien sehen mit bloßem Auge immer mehr Fels, wo früher Eis war, und tiefe Spalten in den Gletschern. Die Gletscherschmelze hat weitreichende Folgen für den Pegelstand des Rheins etwa 150 Kilometer weiter nördlich. Der Fluss speist sich im Sommer aus bis zu 20% Alpengletscherwasser. Niedrigwasser im Rhein bedeutet, Containerschiffe können gar nicht oder nur mit weniger Last fahren.
Man rechnet damit, dass die Trockenheit von 2018 so plus minus 10 Milliarden gekostet hat.
Durch den Gletscherschwund in den Bergen wird der Wasserkreislauf nachhaltig gestört. Forschende in der Schweiz sagen, nicht nur wirtschaftliche, auch ökologische Konsequenzen machen an keinen Landesgrenzen Halt.
Am Londoner Flughafen Heathrow blieben heute die meisten Flugzeuge am Boden. Nach einem Brand in einem Umspannwerk wurde er vorübergehend geschlossen. Erst am Abend landeten wieder die ersten Maschinen. Der Flughafen Heathrow liegt im Westen der britischen Hauptstadt. Ausgebrochen ist das Feuer in einem Umspannwerk, das nur wenige Kilometer entfernt liegt.
Europas größter Flughafen steht still. Wegen eines Stromausfalls ist London Heathrow den ganzen Tag geschlossen. Passagiere werden abgewiesen, alle Flüge abgesagt oder umgeleitet. Die Ursache: ein nächtlicher Brand in einem Umspannwerk in Flughafennähe. Der Brand ereignete sich an einem Transformator, befüllt mit 25.000 Litern Kühlöl. Die Gefahr war sehr groß. Auch 60.000 Haushalte waren ohne Strom. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Vorsorglich ermittelte auch die Antiterroreinheit der Polizei, aber bisher gehen die Ermittler nicht von Sabotage aus. Der Vorfall löst im Vereinigten Königreich eine Debatte um die Sicherheit der Infrastruktur aus. Wir müssen daraus Lehren für unsere wichtige Infrastruktur ziehen. Offenbar hat das Feuer auch die Backup-Stromversorgung außer Gefecht gesetzt. Laut erster Schätzungen waren die Reisepläne von rund 200.000 Menschen weltweit beeinträchtigt. Seit dem Abend läuft der Flugverkehr langsam wieder an. Doch die Airlines rechnen weiter mit Verspätungen und Ausfällen.
Ein Auswärtssieg beim früheren Angstgegner. Entsprechend groß war der Jubel gestern Abend bei der deutschen Nationalmannschaft nach dem 2:1 gegen Italien. Besonders groß war die Freude bei Leon Goretzka, der ein gelungenes Comeback im DFB-Trikot feierte.
Regeneration am Tag danach. Ein paar lockere Einheiten stehen bei der deutschen Mannschaft heute auf dem Programm nach dem Kraftakt in Mailand. Besonders im Fokus Leon Goretzka, der bei seinem Comeback nach 16 Monaten Pause den Siegtreffer erzielt.
Man traut sich hin und wieder mal vor dem Spiel, sich so ein Szenario auszumalen. Das habe ich tatsächlich diesmal auch gemacht. Und in der Nationalmannschaft habe ich eigentlich immer viele Tore geschossen. Und das ist natürlich schon, muss ich zugeben, eine ganz runde Geschichte.
Der Bundestrainer selbst setzt mit einer offensiveren Ausrichtung nach der Pause den entscheidenden Akzent. Joker Tim Kleindienst trifft, der Grundstein für den Erfolg. Zudem rechtfertigt Oliver Baumann, die neue Nummer 1 im deutschen Tor, das Vertrauen mit vielen starken Paraden. Nur einmal ist er machtlos beim 0:1, was an der sehr guten Ausgangslage nichts ändert.
Wir wollen jetzt erstmal ins Halbfinale kommen und dann, glaube ich, wäre das schon auch für Deutschland eine tolle Geschichte, wenn wir da wieder so ein kleines Turnier zu Hause haben.
Die beiden Matchwinner sind jedenfalls bereit für das Rückspiel am Sonntag in Dortmund.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. März.
Das Hoch schwächelt, trotzdem geht das sonnige Wetter morgen im Norden und Osten in die Verlängerung. Richtung Südwesten zunehmender Tiefdruckeinfluss. Ein paar Tropfen Regen fallen nach Mitternacht von der Eifel über Rheinland-Pfalz und das Saarland bis nach Baden-Württemberg. Morgen im Norden und Osten sonniges Wetter, dazu ein ruppiger Ostwind, sonst neben dichten Wolken ab und an Sonne, vor allem am Nachmittag örtlich Schauer und Gewitter. In der Nacht ist es fast überall frostfrei. Am Tag 7 Grad auf Rügen, am Rhein knapp 20 Grad. Die Aussichten. Am Sonntag unbeständiges Wetter, vor allem im Nordosten ist es trocken, im Norden weiter windig. Am Montag mehr Wolken als Sonne, einige Schauer und Gewitter, im Norden oft trocken. Ähnliches Wetter dann auch am Dienstag.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Jesse Wellmer den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, wie der neue Schuldenkurs bei ihm im Land ankommt. Außerdem schauen wir auf einen Trend, immer mehr Windräder im Wald. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.